Herzlich willkommen bei Nachtflug, bei unserem Express Night Talk. Wir sind aus der Sommerpause zurück, zumindest Ralf Schöllhammer und ich. Bernhard Heinzelmeier ist noch im Urlaub und ist beim nächsten Mal wieder dabei. Ralf Schöllhammer, vielen Dank fürs Kommen.
Danke, wir nähern uns langsam wieder der vollen Besetzung.
Ja, Gott sei Dank. Ja, ein Messerattentat in Solingen mit mindestens 3 Toten, noch weiteren bis zu 5 Verletzten und das fast absurderweise auf dem Fest der Vielfalt zur Feier von 650 Jahren der Stadt Solingen. Jetzt ist mittlerweile schon auch die deutsche Innenpolitik so weit gekommen, dass man fordert, straffällig gewordene Asylwerber wirklich jetzt abzuschieben. Allerdings ist diese Forderung auch nichts Neues, passiert ist offenbar nichts. Macht Deutschland jetzt langsam da ein bisschen auf und wie wird sich denn das auf die Wahlen auswirken, die ja nächste Woche stattfinden in Thüringen und auch in Sachsen-Anhalt?
Ja, die Situation ist ja fast noch absurder. Es ist ein Fest der Vielfalt in der Messerstadt Solingen. Also das ist ja, glaube ich, wenn man einen dystopischen Roman über Deutschland schreiben würde, wäre das wahrscheinlich die Geschichte, mit der man beginnen würde. Ich glaube, es wird schon auf die Wahlen Auswirkungen haben und das völlig zu Recht, weil das Versprechen von der Ampelregierung, dass man jetzt in diesen Fragen härter durchgreifen wird, das hören wir seit mittlerweile einem Jahr. Es passiert nichts. Das Problem ist immer das, dass es wird von der Politik angekündigt, aber es wird dann von den Stellen, die das umsetzen sollten, wird nichts umgesetzt. Also die Hoffnung, dass hier straffällig gewordene Asylwerber, Migranten, wie auch immer, dass die dann tatsächlich in ihre Heimatländer abgeschoben werden. So hat sich auch die Frau Esken von der SPD schon geäußert und gesagt, kann man da niemanden abschieben.
Also, ja, vor allem, so habe ich jetzt ja gesagt, daraus kann man keine Schlüsse ziehen.
Richtig. Also das sind Aussagen, normalerweise, also in Deutschland generell, würde ich sagen, dass von der Ampelregierung da jeder Minister langsam rücktrittsreif ist. Bis 2025 wird das halt noch dauern, bis die nächsten Bundestagswahlen sind. Aber ich glaube, wenn man das Ganze ein bisschen breiter auffächert, was ich schlimmer noch gefunden habe, war die Aussage eines Polizeipräsidenten in Deutschland, ich glaube in Nordrhein-Westfalen, der gesagt hat, naja, es muss halt in Zukunft jeder für sich selbst entscheiden, ob er im öffentlichen Verkehr unterwegs ist, ob er auf ein Fest geht oder auf öffentliche Plätze. Wir kapitulieren langsam aber sicher vor dem Islam, weil im Grunde genommen ist ja das Gleiche gewesen mit dem Taylor Swift-Konzert, da schließt sich der Kreis in Wien. Es ist halt so, wir leben nicht offiziell, zumindest teilweise in gewissen urbanen Bereichen unter der Scharia. Es ist halt graduell. Also man schläft in einer angeblich liberalen Demokratie ein, aber man wacht eigentlich unter einer Form der Scharia-Light auf. Weil die Taliban verbieten Musik und wir haben halt keine Taylor Swift-Konzerte mehr. Also das kommt aus unterschiedlichen Richtungen, aber das Endergebnis ist das Gleiche. Und vielleicht nur ganz kurz, ich glaube, wir müssen jetzt langsam anfangen, dass man den sogenannten Terrorismusbegriff neu definiert. Weil es kommen dann immer diese frivolen Aussagen, naja, die Gefahr bei einem Autounfall ums Leben zu kommen, ist ja immer noch größer als bei einem Terroranschlag. Das ist schon richtig, aber Terror ist ja nicht nur, wenn jemand versucht, mich mit einem Messer zu erstechen. Terror ist ja auch, wenn ich am Morgen aufstehe und sage, kann ich noch mit der U-Bahn fahren? Kann ich meine Tochter noch in die Schule gehen lassen? Also praktisch ein permanentes Gefühl der Beklemmung und der Angst, das ist ja auch eine Form von Terrorismus. Und wir haben ein anderes Problem, wir müssen nur ganz sagen dafür, wir kommen auf die später in der Sendung auch zu sprechen. Und diese Angst kommt ja zu Recht bei der Bevölkerung jetzt von zwei Seiten. Wir sehen das in Großbritannien ganz speziell. Einerseits muss man Angst vor einem immer gewaltbereiteren Islamismus haben, aber gleichzeitig muss man auch Angst langsam haben vor einem Staat, der versucht, über zum Beispiel Kontrolle der sozialen Medien, aber auch über Bestrafungen, das über diese Dinge zu sprechen, zu unterdrücken. Ich meine, in Großbritannien ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man einen Facebook-Post macht, der sich islamkritisch äußert, für das verhaftet zu werden, größer, als wenn man bekennender Islamist ist. Ich übertreibe jetzt aber nur ganz leicht.
Trotzdem gibt es überhaupt diesen Druck. Natürlich ist jetzt diese Forderung nach Abschiebung von straffällig gewordenen Asylwerbern, wo es auch schon einen entsprechenden Abschiebungsbescheid gibt, groß. Auf der anderen Seite gab es ja auch die Weisung in Deutschland an die Polizeibehörden, dass man gesagt hat, wenn jemand nicht möchte, wenn sich jemand dieser Abschiebung widersetzt, dann halt nicht, was ja eigentlich eine totale Kapitulation des Rechtsstaates ist, weil wer lässt sich gerne abschieben, verhaften, vermutlich werden sich die meisten Leute hier widersetzen und da sage ich einfach, na gut, dann lassen wir es halt bleiben. Also ich finde, das zu verschriftlichen zeigt ja auch schon, wie weit man eigentlich gekommen ist, dass man sich hier nicht mehr durchsetzen möchte.
Richtig. Und Sie haben völlig recht. Und die Gefahr, die jetzt natürlich kommt, ist genau, wie Sie sagen, es gelingt, und das, glaube ich, ist wieder für ganz Europa richtig und nicht nur für Deutschland, es gelingt nicht, dieser Problematik Herr zu werden. Und jetzt sagt man, na gut, wir können nicht gezielt gegen den politischen oder radikalisierten oder den Islam als solches vorgehen. Das heißt, wir fangen jetzt langsam an, die Diskussion haben wir in Österreich auch, dass man langsam aber sicher eine Art Überwachungsstaat errichtet. Und da muss ich sagen, das ist eigentlich das, glaube ich, was die Menschen zu Recht am meisten schockiert. Also wir haben uns hier Menschen ins Land geholt, die stellen sich jetzt, wie manche ja vorher gesagt haben, als tatsächliche Gefährdung heraus. Und jetzt muss man wegen denen einen Überwachungsstaat errichten, wo natürlich dann komplett unbescholtene Bürger mit überwacht werden. Und da stimmt irgendwas nicht. In einer Hinsicht finde ich ja den Vergleich mit dem Verkehrsunfall ganz interessant. Und man könnte ja theoretisch die Anzahl der Verkehrsunfälle auf null reduzieren, indem man einfach die Autos verbietet. Aber ich glaube, Sie und ich sind beide der Meinung, dass man sagt, naja, der Nutzen der Autos, der ist uns dieses Risiko wert. Aber die Frage, die sich die Menschen stellen, ist, weil es heißt ja immer, oder der Londoner Bürgermeister, der Sadiq Khan, hat gesagt, naja, halt Terror und Messerangriffe, das ist der Preis, den man für eine multikulturelle Gesellschaft zahlt. Aber wie gesagt, beim Personenverkehr kann man sagen, da sind die Benefits, die Vorteile klar zu benennen. Aber immer mehr Menschen fragen sich halt, okay, was sind jetzt eigentlich die sogenannten Vorteile aus der Massenmigration, die so toll sind, dass die eben zum Beispiel so Dinge wie in Solingen unter Anführungszeichen wert sind. Und die Antwort ist darauf, es gibt eigentlich nicht viel. Also die Massenmigration aus dem nicht-westlichen Raum nach Europa war im Grunde genommen...
Ist ein Arbeitskräftethema.
Es sind keine Arbeitskräfte. Wir wissen mittlerweile, dass das wirtschaftlich nur mehr Kosten verursacht. Also es gibt da eigentlich kein Benefit. Das ist, wenn man sagt, das ist eine Kosten-Nutzen-Analyse, wir haben eine ganz lange Liste an Kosten, aber wir haben, wenn überhaupt, nur eine ganz kleine Liste an Nutzen. Und ich weiß, da kommt dieses Argument, ja, aber es gibt da den syrischen Arzt und es gibt da den...
Ja gut, das kann man statistisch an für sich relativ leicht erfassen, genau, so mit dem man sich anschaut, was ist die Quote sozusagen der Sozialhilfeempfänger bei den Migranten. Und da sieht man ja relativ gut, wer in den Arbeitsmarkt dann integriert ist und wer eben nicht. Und ich glaube, das braucht man dann auch nicht irgendwie politisch interpretieren oder in irgendeine Links- oder Rechtsrichtung, sondern es ist halt einfach ein Faktum und dann sieht man es.
Ja, man sieht es in der Kriminalitätsstatistik. Also mittlerweile Schweden beispielsweise, mehr und mehr Länder fangen jetzt ja zum Glück an, auch diese Daten detaillierter zu erfassen. Und wenn man sich die Statistiken ansieht, es lässt sich einfach, dass das Ganze irgendwelche Gründe hat, streitet da keiner ab. Aber wenn man sich einfach mal die Zahlen nüchtern ansieht, ist so, dass einfach ein gewisser Migrationshintergrund oder gewisse Herkunftsländer bei gewissen Verbrechen, seien es jetzt Sexualdelikte, seien es Gewaltdelikte, seien es terrorismusbezogene Delikte, stärker vertreten sind als andere. Also das ist, wenn man da immer den heißen Ball rollt, das ist ganz eindeutig. Und natürlich muss man dann sagen, okay, wenn man die Anzahl dieser Delikte verringern möchte, ist natürlich ein erster Schritt vielleicht einmal die Zuwanderung aus jenen Regionen, wo ein Großteil der Täter herstammt, zu reduzieren. Es ist eigentlich, wie Sie völlig richtig sagen, nicht so kompliziert. Wir erinnern das immer an sowas. Nehmen Sie an, wenn man Badewanne und das Wasser läuft und die Badewanne läuft über. Meine, das Erste, was Sie wahrscheinlich dann machen, ist, Sie drehen einmal den Hahn ab und dann beginnen Sie den Boden aufzuwischen. Mhm. Bei uns haben wir das Gefühl, wir versuchen panisch aufzuwischen, aber der Hahn läuft immer weiter. Und das ist, glaube ich, das Problem.
Gut, das ist auch das Problem, dass wir halt keine Rückführungsabkommen mit bestimmten Ländern haben und das wahrscheinlich, weil ja auch den Politikern immer vorgeworfen wird, dass die zwar sozusagen dann sagen, straffällige Migrationswerber abschieben, aber es scheitert, und dann das nicht tun, aber ich glaube, es scheitert auch sehr oft daran, dass es einfach nicht geht. Also das ist einfach ein Strukturproblem. Sie finden die Leute nicht, sie können sie nicht abschieben. Also selbst wenn der das ernst meint in der Sekunde, wo er sagt, und das glaube ich jetzt Olaf Scholz schon, dass er das ernst meint, er weiß ja nicht, wie er es machen soll.
Darf ich hier eine ganz radikalen Vorschlag machen. Das war nämlich mein Vorschlag. Und dann glaube ich, dann würde sich das ganze Problem zumindest teilweise im Kriminalitätsfall erledigen. Sie haben recht, es gibt in dem Sinne keine Rückführungsabkommen, aber ich würde einfach mit den Taliban, man muss auch dann mit Assad und den Taliban sprechen, aber ich würde einfach mit denen vereinbaren, dass Straftäter, die von dort kommen, dann in den Strafvollzug dort gesteckt werden. Weil wenn sie dann in der afghanischen und syrischen Community herumspricht, dass man nicht bei uns in ein Gefängnis kommt, sondern in Syrien oder in Afghanistan, glaube ich nicht, nämlich dort auf einmal die Bereitschaft zur Kriminalität massiv ab, weil jeder weiß, dass ein syrisches Gefängnis, kann ich jetzt einmal sagen, etwas unangenehmer ist im Strafvollzug als für ein österreichisches Gefängnis. Man muss jetzt schon auch versuchen, die gezielt hier abzuschrecken, weil die machen sich, und wir haben die Videos, wir sehen die Aussagen in Gerichten, die machen sich die über uns lustig. Der Rechtsstaat wird in diesem Milieu nicht ernst genommen. Und noch ein ganz ein wichtiger
Punkt. Ja, weil es auch ganz andere Standards sind, die es dort gibt.
Richtig, aber das Problem ist, das Ganze ist wie ein Virus. Das Ganze ist ansteckend. Das überträgt sich irgendwann dann auch auf die einheimische Bevölkerung. Weil wir sehen es jetzt zum Beispiel, es wird auch, da bin ich überzeugt davon, zum Beispiel Sexualdelikte werden auch zunehmend unter der Bevölkerung mit nicht-migrantischem Hintergrund, weil wenn ich ein gewisses Fehlverhalten nicht sanktioniere, dann nimmt diese Fehlverhalten zu. Und irgendwann fragen sie natürlich Deutsche, Österreicher, wird, vor allem Jugendliche wird der Punkt erreicht, das gleiche unter einem Drogenmilieu, warum muss ich eigentlich der sein, der sich an die Regeln hält, der sich an die kulturellen Gepflogenheiten hält und ein anderer, der das nicht macht, oder stellt sich eigentlich der Staat schützend davor? Also wird dieses negative Verhalten, das wird sich dann auf die Einwanderungsbevölkerung.
Generalprävention wird sozusagen abgeschafft.
Ich glaube,
eine Funktion des Strafrechts ist einen abschreckenden Effekt
zu erzielen. Es hat einen abschreckenden Effekt und ich glaube, auf das muss man eigentlich auch wieder hinkommen, weil mir fehlen da oft die Worte, ich versuche da immer langsamer zu sprechen, aber es ist einfach wirklich was einen emotional mitnimmt. Wir haben eine Zweiklassenjustiz. Wir haben es in manchen Ländern Ärger, in Montevideo, oder wir haben eine Art der Justiz, die ständig Ausnahmen macht, aufgrund der Herkunft, aufgrund einer, was auch immer die Situation sein möchte, auch in Deutschland. Ich meine, dieser Täter hätte abgeschoben werden sollen. Und man hat es nicht gemacht. Also das wäre in jeder anderen Situation ein Skandal. Im Grunde ist doch so ein Fall. Also die deutsche Ampelregierung oder die zuständigen Stellen, ohne zu übertreiben, die haben Blut an den Händen. Ich meine, das ist jede Person, die...
Ja, und man geht dem nicht wirklich nach, warum es nicht passiert ist. Also warum ist es nicht passiert? Hat man nicht gefunden?
Warum
nicht
ist es
nicht passiert? Ich weiß nicht, warum ist es nicht passiert?
Und ich möchte das schon sagen, wir verknüpfen mit etwas, über das wir in der Sendung schon öfter gesprochen haben. Und gleichzeitig hat das Deutsche, die Deutschen eine Außenministerin und ein Außenministerium, wo es den Konsulaten und Botschaften in zum Beispiel Ländern wie Syrien aufträgt, auch Menschen mit gefälschten oder nicht vorhandenen Dokumenten Visa für Deutschland auszustellen. Also es ist nicht einmal noch eine Verschwörung. Es ist zum Teil schon, ich sage das ganz bewusst, es ist zum Teil ein Krieg, der gegen das eigene Volk geführt wird. Und ich glaube, das muss man dann auch so ansprechen.
Eine Partei, die da ja sehr um ihren Kurs kämpft in der Migrationsfrage, ist ja die SPÖ. Jetzt ist letzte Woche ein Brief von Doris Burres hinausgespielt worden, in dem sie das Parteiprogramm von Andreas Babler mehr oder weniger als ein bisschen zu idealistisch und unfinanzierbar darstellt. Die Aufregung ist jetzt natürlich groß. Wer hat das rausgespielt? Was macht die SPÖ da in Wirklichkeit 4 Wochen vor den Nationalratswahlen ihren eigenen Spitzenkandidaten, der ja dann dem natürlich widersprochen hat und gesagt hat, Doris Burres hat diesem Parteiprogramm zugestimmt, so wie alle anderen auch. Aber was ist der Sinn oder erschließt sich Ihnen der Sinn hinter dieser Taktik? Weil wenn ich etwas verschriftliche, muss man ehrlich sagen, ist natürlich die Chance, wenn das mehr als einer anderen Person zugänglich ist, dass das irgendwann in den Medien landet, doch recht hoch. Und Doris Burres ist ja sehr politikerfahren, die wird das wissen.
Ja, ich glaube, die SPÖ arbeitet jetzt an der SPD-Isierung. Also man strebt anscheinend das gleiche Schicksal an wie die Schwesterpartei in Deutschland, dass man sich langsam aber sicher sowohl mit den Spitzenkandidaten, aber auch mit den eigenen Programmen in der Bedeutungslosigkeit verliert. Ich meine, die Frau Burres schließt völlig richtig an. Ich glaube, man hat versucht, eine Notbremse zu ziehen, weil das Programm ja wirklich eigentlich an Absurdität teilweise
nicht. Ja, aber und da muss man Andreas Babler schon recht geben. Beim Parteitag haben dort alle bis auf einen, ich weiß nicht, wer das war, haben dort zugestimmt. Also da hätte man ja schon beim Parteitag sagen können, das ist was nicht finanzierbar ist, was irgendwie illusorisch ist, und das hat aber doch niemand gedacht.
Richtig, das ist eine Partei, die sich eigentlich momentan die Medien sind da noch aufgrund gewisser Sympathien, halten sie noch mit der Berichterstattung noch zurück, aber eigentlich ist das eine Partei in der Selbstauflösung, wie Sie völlig richtig sagen. Also und die Frau Burres ist ja als zweite Nationalratspräsidentin, die ist ja nicht irgendwer.
Nein, die ist in der SPÖ eine sehr hochrespektierte
Persönlichkeit. Also wenn das irgendwer gewesen war, ein regionaler Funktionär, hat man gesagt, so auf die Art, who cares, aber in dem Fall hat das natürlich schon ein Gewicht. Und ich glaube, man merkt einfach jetzt, man argumentiert am Wähler vorbei und es fällt einem ja nichts anderes mehr ein, außer immer überbordendere Sozialgeschenke zu versprechen. Ich glaube, das zieht zum Beispiel nur als Anekdote. Was ist, man will also jetzt einmal für alle Kinder in den Schulen ein Mittagessen und das soll dann erweitert werden auf Frühstück und auf Jause. Ich meine, das sind alles Absurditäten. Also der Staat, der dich buchstäblich durchfüttert.
Ja, aber vorher ein bisschen an die Nachkriegsjahre, wo es wirklich nichts zu essen gibt.
Nein, es erinnert nicht nur an die Nachkriegsjahre, es ist halt einfach der Traum der SPÖ, und da bin ich sehr erleichtert, dass anscheinend die meisten Österreicher das doch noch ablehnen, ist, dass die Vervollkommnung des Individuums ist eine komplette Abhängigkeit vom Staat und die meisten Menschen wollen es nicht.
Was mich eher beunruhigt hat, war dieser Klimagerichtshof.
Das sind halt dann diese Absurditäten, wo man, glaube ich, an die eigene, sag ich mal, den linken Flügel ein bisschen zugeschnellt, das er machen möchte und für den Wirtschaftsstandort.
Das ist ein WKS, der auch für Klima.
Oder? Ja, und das Ganze ist ja nicht wirklich durchformuliert. Also man sagt jetzt, okay, man will einen eigenen Gerichtshof, wo dann jeder, der kann dann sagen, der Herr Schönhammer und die Frau Schürz, die atmen so viel in ihrer Sendung und die stoßen so viel CO2 aus und auf einmal finden wir uns dann auch vor dem Gerichtshof. Ich übertreibe jetzt.
Aber essen zu viel Fleisch, oder?
Naja,
aber das sind ja dann lauter Dinge, wo wirklich eine extreme Einschränkung der individuellen Freiheit.
Man darf eines nicht vergessen, es hat jede Bürokratie, die geschaffen wird, hat automatisch das Bedürfnis,
sich auszuweiten. Aber
genau,
wirklich. Und
genau
das haben wir jetzt wirklich in den letzten 50 Jahren gesehen, diese Tendenz, immer mehr Kompetenzen sich zu generieren, um immer größer zu werden, immer mehr zu verschlingen und zum Teil völlig sinnlos, zum Teil halb sinnlos.
Sollte ist, nicht ist der Staatsanwalt so schaffe für Klimasünder, während die mit der Lupe über das Land gehen und jeder suchen, der eventuell irgendwo ein Klimasünder ist. Und das ist dann wieder mehr Bürokratie, es ist wieder mehr Regulierung. Und in Österreich ist, wir sind jetzt eh schon in der
mehr Verbote, natürlich.
Es sind wieder mehr Verbote. Also das ist, ich glaube, andere Parteien haben da ein bisschen erfrischendere Programme.
In Frankreich wurde jetzt Pavel Durov, der Gründer von Telegram, verhaftet mit der Begründung, dass er nicht mit den Behörden kooperiert, um mögliche Verbrechen aufzuklären, um Drogenhandel etc. auch entsprechend zu verhindern. Ich glaube, er konnte jetzt mal für 36 Stunden in Haft genommen werden. Ist das, so wie natürlich Telegram jetzt behauptet, eine Einschränkung der Meinungsfreiheit oder ist das durchaus gerechtfertigt?
Ja, es ist, glaube ich, der erste Schritt zum Überwachungsstaat. Und das ist ja, was gefordert wird, ist, dass staatliche Institutionen oder EU-Institutionen Zugriff haben auf die Inhalte, die auf dieser Plattform geteilt werden. Sie haben völlig recht, natürlich, da werden sicherlich auch illegale Tätigkeiten geplant. Aber ich sage, das Gleiche kann ich ja sagen, wenn ich mit meinem, sei das jetzt, wer immer jetzt ihr Handyanbieter ist, also ihr Netzwerkanbieter, da kann ich auch anrufen und was Illegales planen, aber niemand würde dann die Telekom, das Telekom-Unternehmen dafür verantwortlich machen. Ich kann einen Brief schreiben und was planen und das mit der Post schicken. Niemand würde dann sagen, die Post ist dafür verantwortlich.
Niemand treffen und was planen. Ne?
Richtig, also im Grunde, was hier gefordert wird, um es vielleicht ein bisschen in einen fast altmodischen Begriff zu nutzen, ist die Abschaffung des Briefgeheimnisses, des Postgeheimnisses. Man möchte, dass der Staat einfach überall reinschauen kann. Und das haben wir jetzt wieder leider bei dem Thema, was wir heute schon angesprochen haben. Man wird gewissen Ideologien, die man sich selbst ins Haus geholt hat, nicht her. Und jetzt will man halt alle überwachen. Und das ist eben genau das, was jetzt passiert. Am Ende des Tages, die multikulturelle Gesellschaft lässt sich nur von einem massiven Überwachungsstaat zusammenhalten. Und ich glaube, das ist halt die Realisierung, die jetzt langsam einsetzt.
Aber so gerade Telegram, man hätte das ja zum Beispiel auch mit WhatsApp machen können, weil ich kann mich überall zu einer kriminellen Tätigkeit verarbeiten
kann und
so
ein
Signal machen.
Kann ich Ihnen sagen, weil zum Teil haben sich der WhatsApp gehört ja zum Meta, zum Facebook-Konzern, weil die haben es einfach teilweise schon diesem Diktat, nenne ich es jetzt mal, der EU unterworfen und stellen das teilweise schon zur Verfügung. Telegram eben noch nicht. Da legt man eben noch Wert darauf, dass vielleicht auch eine Kommunikation geben sollte, wo nicht irgendein Beamter, sage ich jetzt mal, in einem kellerlosen Fenster sich das anschauen kann. Ja, kann man jetzt dafür sein, kann man dagegen sein, aber ich glaube, dass im Zweifelsfalle ist für mich der Überwachungsstaat etwas, was ich nicht begrüße. Und das gilt natürlich auch hier.
Ist das eine Art Drohung? Weil natürlich den Gründer festzunehmen, hat schon eine große Signalwirkung nach außen.
Ja, es ist sich nichts anderes.
Also ich nehme an, der wird jetzt in das operative Geschäft nicht wahnsinnig involviert sein.
Nein, aber wie Sie richtig sagen, ist ja Drohung. Es ist ja Signal an Leute wie Elon Musk zum Beispiel, dass man sagt, okay, schaut, wir können, ihr landet in Paris irgendwo und wir können euch dann verhaften. Mittlerweile muss abwarten, vielleicht kriegt sie noch was heraus, aber unter sehr fadenscheinigen
Da würde ich aber sagen, an Elon Musk Stelle sagen, Europa ist ein zu meidender Platz für mich.
Ich glaube, er sagt das teilweise eh schon, aber das sind ein bisschen, also sagen, wir haben den französischen Kommissar Thierry Breton, der immer der Meinung ist, er kann Elon Musk erklären, wie er sein Unternehmen zu führen hat. Wir haben da einen gewissen Größenwahn, der mittlerweile bei der Bürokratie in der EU, aber auch auf nationaler Ebene um sich greift. Also diese Idee, dass eben zum Beispiel der Staat das Recht hat, einfach in einer Art Generalverdacht die gesamte Bevölkerung zu überwachen, das ist eine Symptombekämpfung. Und ob dann tatsächlich, ich meine, das passiert eh schon, wir haben das gesehen wieder mit der Taylor Swift-Sache, es wird eh von den Amerikanern genug überwacht, jetzt wollen die Europäer auch noch mit überwachen, das ist so jede Nachricht, die wir uns schreiben, wird dann von 6 Diensten mitgelesen. Und ich habe dann, muss ich ehrlich sagen, wir kennen das, ob das liegt sozusagen, ich habe hier einfach kein Vertrauen. Ich habe in diese Institutionen momentan kein, wie die meisten Menschen, kein Vertrauen mehr. Ich sage immer, wenn man sagt, okay, das sind total vertrauenswürdige Institutionen, kann man über das reden, aber ich traue denen einfach nicht. Und auf einmal wacht man dann eines Morgens auf und alle Nachrichten, die sie oder ich irgendwann einmal geschrieben haben, sind dann für frei zugänglich. Und ich möchte das nicht und ich glaube, die meisten Menschen wollen das ebenfalls nicht.
Aber auf der anderen Seite ist natürlich gerade, wenn wir jetzt schließt sich ein bisschen der Kreis zu unserem ersten Thema in dieser Sendung, wenn man jetzt zum Beispiel Vorkommnisse wie in Solingen anschaut, dann ist natürlich sofort der Ruf nach mehr Überwachung wird sofort laut, weil man sagt, okay, vielleicht hätte man dann dieses Attentat wie das von Solingen verhindern können, weil man schon vorab gesehen hätte, was da geplant wird.
Ja, da haben Sie völlig recht, aber auch hier natürlich müssen wir schauen, wollen wir eine Ursache und eine Symptombekämpfung betreiben. Also wenn man sich eben ansieht, zum Beispiel Terrorismus in Deutschland in den letzten Jahren, wir wissen alle genau, aus welcher Ecke der kommt. Also da würden wir eher dann intensiver mit dem auseinandersetzen. Man könnte zum Beispiel sich überlegen, dass man mal, wie Sie richtig schon vorgesagt haben, dass man mit Abschiebungen operiert. Man könnte sich überlegen, ob nicht vielleicht doch nicht jedes islamistische Schulbuch, was davon spricht, dass man die Ungläubigen abschlachten kann, dass man das zulässt. Man kann sich anschauen, ob nicht jede Hinterhofmoschee offen bleiben soll. Also es gibt ja schon Möglichkeiten, auch gezielt diese, jene und Kreise zu überwachen, die auch tatsächlich sehr oft der Problemherd sind. Aber diese Idee, gut, dann überwachen wir einfach mal alle. Ich hab da ein Problem damit. Wir sagen wieder, was ich gesagt habe, bei dieser Kosten-Nutzen-Rechnung. Wir wissen, wo zum Teil diese Missstände herkommen und genau dort sind sie auch abzustellen. Aber dass ich jetzt sage, ich überwache die Landbevölkerung in Niederösterreich, weil irgendwo im urbanen Bereich Terroranschläge geplant werden, wobei beim Taylor Swift-Konzert wohl es auch in Niederösterreich so mittlerweile...
Stimmt, nämlich wirklich schwer, ist wirklich in Niederösterreich, also der nicht.
Ich finde es ganz interessant, man hört immer, dass ich meine, ich bin da natürlich nicht objektiv, aber man hört immer von dem schlimmen Überwachungsstaat und wie fürchterlich autoritär die Ungarn nicht sind. Aber in Ungarn gibt es solche Diskussionen nicht. Bei uns gibt es sie und stellt sich die Frage, warum das der Fall ist. Also es besteht durchaus die Möglichkeit, dass man unter einer sogenannten Urbanisierung vom Staat weniger überwacht ist, als wie im angeblich freien Westen. Und da benutze ich natürlich diese Airquotes ganz bewusst, aber das ist eine Entwicklung, die ich sehr bedrohlich finde.
Ja, am Ende werden wir wieder mit dem Vierteltelefon da sitzen, weil ich glaube, das war deutlich weniger schwer zu machen. Ja. Und auch die Kommunikationsflut war natürlich deutlich geringer, weil es so schwierig war, überhaupt dazu zu kommen. Abschwell Hammer, vielen Dank fürs Kommen.
Danke.
Ihnen darf ich mich fürs Zuschauen bedanken und nächste Woche sind wir dann wieder vollständig auch mit Bernhard Heinzelmeier.